Hallo. Willkommen zu einem neuen Spezial. Und bei Let's Talk About Horror. Der Podcast für und von Horrorfans.
Ja, hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einem neuen Spezial. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Heute freue ich mich mal wieder mit Toni zu sprechen, denn wir haben uns das Horrorkino aus Frankreich als Thema ausgesucht. Die extreme Terrorwelle, die direkt aus unserem Nachbarland gekommen ist und die Welt mit einem nach dem anderen extrem kranken Film geschockt hat. Es wird in jedem Fall wieder eine sehr interessante Folge und wir wollen auch gar keine Zeit verschwenden. Hallo Toni.
Hallo Alex, grüß dich.
Grüß dich zurück, schön, dass du dabei bist wieder.
Immer gern dabei, immer gerne.
Ja, und es ist ein paar Monate her das letzte Mal. Nicht so lang wie vorher, es gab ja schon mal eine Pause, da hatten wir gefühlt irgendwie ein Dreivierteljahr nicht aufgenommen, ne? Jetzt ist zum Glück nicht ganz so viel Zeit vergangen. Wir haben, im November, Dezember über Der Schacht gesprochen. Das war unsere letzte Aufnahme.
Ja, ich habe schon eine kleine Karriere bei dir hingelegt.
Das stimmt. Du bist ja auch, das sage ich ja immer wieder, der, mit dem ich zum ersten Mal aufgenommen habe, Tanz der Teufel, auch heute noch eine gern geklickte Folge. Und wenn ich die selber heute höre, dann denke ich immer so, oh, weißt du, da zieht sich mir alles zusammen, weil meine Tonqualität ja noch so furchtbar war, keine Musik zu Beginn, keine Sprecherin, kein roter Faden, einfach nur Gequatsche. Und genau. Das war natürlich noch eine ganz andere Zeit, ne? Aber ja, Karriere, hast du recht, ja, du gehörst halt hier voll dazu. Deswegen ist es umso trauriger, dass wir uns noch nie getroffen haben, ne? Das müssen wir wirklich echt mal machen. Du hast es jetzt gerade vor der Aufnahme gesagt schon, Weekend of Hell dieses Jahr ist, glaube ich, mal ein guter Punkt, den wir uns mal festhalten können. Dass man sich vielleicht da mal sieht. Das wäre ja echt mehr als überfällig, ne?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Ja, es ist auf jeden Fall schön, dass wir heute wieder eine Aufnahme machen. Und ich freue mich, dass wir über ein sehr interessantes Thema heute sprechen. Was eigentlich mal, wenn man mal ehrlich ist, es gab ja eigentlich schon viele von den harten Franzosen, die hier besprochen wurden. Ich glaube, es wurden ja auch schon alle besprochen. Es fehlt keiner, außer so die Meute und die Horde, ne? Das sind auch zwei Franzosen. Also es ist Inside, gibt es Frontiers, High Tension und Martyrs. Und Martyrs ist ja sogar zweimal im Katalog vorhanden. Einmal ganz früher zu Anfangszeiten und dann noch einmal ja wiederholt mit Michael. Dann, weil die erste Aufnahme war ja, ich hatte es ja gerade gesagt, noch ohne roten Faden. Und deswegen dachte ich mir, dass dieser kultige, harte Film eigentlich auch nochmal eine richtige Besprechung verdient hat. Und deswegen gibt es Martyrs zweimal im Katalog. Also nicht wundern für alle, die es suchen.
Dann weißt du ja Bescheid, was wir demnächst, steht ja noch ein Termin bei uns an. Die Horde, wer liegt bei mir hier? Die liegt hier.
Wenn du dir den gerne wünschst, ich bin parat. Machen wir gerne. Gut, also wie gesagt, es wurden viele der Franzosen schon einzeln besprochen hier und sie waren natürlich auch in etlichen Horror-Talks und auch in Specials immer wieder Thema, aber es gab noch keine Folge bis heute, die sich nur darauf stützt, also wo wir jetzt nur über das Thema Franzosen-Horror sprechen. Es kann gut sein, für alle, die jetzt schon länger zuhören, dass ich mich ein paar Mal jetzt wiederholen werde, weil ich ja schon über viele Filme meine Meinung immer mal wieder mitgeteilt habe, aber du warst da jetzt noch nicht dabei, was das Thema Franzosen-Horror angeht und ich denke, dass viele mit Sicherheit auch interessiert sind, was du dazu zu erzählen hast. Okay, dann würde ich doch das Wort mal an dich abgeben. Dadurch, dass ich die Meute und die Horde noch nicht gesehen habe, stützen wir uns heute einfach mal auf High Tension, Martyrs, Inside und Frontiers. So, und ich bin jetzt einfach mal erstmal gespannt, das ist die große Frage an dich, welchen dieser vier Filme ist dein Favorite?
Das ist schwierig, also da würde ich eher wirklich, also da kloppen sich High Tension und die Horde kloppen sich.
Aha, okay. High Tension ist meiner Meinung nach von den vier Filmen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, auch der ganz oben ist. Warum, wenn du jetzt mal die Horde auslässt, weil ich da leider nicht mitreden kann, ist denn High Tension für dich jetzt ganz oben? Was macht den Film besser als die anderen?
Von der Qualität ist er extrem stark.
Das stimmt.
Also vom Optischen. Er hat ja der Alexander ich spreche es bestimmt falsch aus, der Alexander Aja hat den ja gemacht. So mal einfach nur, um auf die Nase zu geben, Film. Er ist so sauber geschrieben, er ist von der Story sauber strukturiert, mit einem bösen Plot-Twist am Ende, wo ich dachte, ach du Scheiße, was
haben soll wir? Das, ja.
Und auch so, er hat ganz schnell fiese Anzeichen gemacht, wo die Reise hingeht.
Ja.
Also, dass da was kommt. Ich möchte gerne bei High Tension erinnern an die gewisse Szene mit dem LKW-Fahrer und was der mit der Frau da macht.
Ja, direkt zu Beginn, ne, meinst du?
Ja, wo die Frau, die ist ja nicht mehr komplett.
Ja, richtig.
Und was er da macht, das ist schon, dachte ich schon, holla die Waldfee, da trauen die sich was.
Ja, das ist wahr. Ich erinnere mich an diese Szene, wenn ich daran denke, eigentlich, ich weiß nicht warum, aber ich muss immer an meinen älteren Bruder denken. Der hatte den nämlich, glaube ich, zum ersten Mal geschaut und dann hat er mir eine WhatsApp geschickt und dann meinte er, was eine Scheiße. Der war total, er hat sich total aufgeregt, also in Textform, ne? Es waren ja jetzt Textnachrichten. Daran erinnere ich mich immer wieder zurück. Aber mein Bruder hat sich sonst nur positiv über High Tension geäußert. Also er fand die, und das muss man halt auch echt sagen, der Aufbau dieses Films, also wenn sie bei ihrer Freundin ankommen, ne, und der Typ da nachts mit seinem Auto hinfährt und dann klingelt, diese folgenden 30 Minuten sind doch mit das Spannendste eigentlich, was man horrortechnisch sehen kann, oder? Dieser Aufbau, dieser Soundtrack in Anführungsstrichen, der ja eigentlich nur Atmosphäre ist, ne, ist doch so drückend und so fesselnd. Also das ist in mehrerer Hinsicht, also unerreicht will ich nicht sagen, aber da muss ich wirklich lange überlegen, nach 30 derart fesselnden, spannenden, brutalen Minuten suchen zu müssen.
Das stimmt. Dann auch mit der Tankstelle, die Sequenz, das Finale selbst. Auch dann am Ende, wie sich das alles auflöst. Also sie ist auch schauspielerisch sehr stark.
In dem Film auf jeden Fall, ja.
Das war, und vor allem sogar der Aja, das ist ja der Einzige aus der Terrorwelle, der richtig Karriere gemacht hat. Der hat ja richtig dick dann angefangen.
Ja, richtig. Ja, richtig, genau. Obwohl ja der, da kommen wir gleich zu, aber der Regisseur von Martyrs, der ist ja auch einmal kurz nach Amerika gegangen, ne? Der hat ja dann Ghostland gemacht.
Ja gut, den habe ich noch nicht gesehen.
Hast du noch nicht gesehen? Also ich sehe immer wieder, auch in der Telegram-Gruppe gerade, die jetzt gerade richtig anwächst, sehe ich immer wieder, dass von Ghostland gesprochen wird, bei Facebook natürlich auch. Und ich muss sagen, ich kann das nicht verstehen, warum der so gut bewertet wird. Der hat einen sehr interessanten Twist, den man so noch nicht gesehen hat und das man auch echt nicht erwartet hat. Aber wenn man davon absieht, ist es wieder nur ein Film, in dem Frauen gequält werden. Und nur weil dieser Twist ist und man sich denkt, ach, das ist mal intelligent, ist das für mich kein guter Film. Absolut nicht. Ghostland ist auch besprochen, also jeder, der jetzt da Interesse hat, gerne mal reinhören. Aber guck ihn dir mal an, wenn du die Möglichkeit hast. Natürlich ist der technisch und filmisch gut gemacht und auch gut gespielt, also will ich nicht meckern. Dieser Twist macht für mich das jetzt nicht zu einem guten Film. So, das wollte ich nochmal kurz dazu sagen. Ich habe über High Tension natürlich gesprochen mit Manuel, auch mittlerweile schon etwas länger her. Sehr interessante Folge, unbedingt mal reinhören. Und natürlich reden wir da auch über den Twist. Ich will jetzt eine Spoilerwarnung raushauen. Ich denke mal, alle von euch wissen, was bei High Tension passiert. Wir haben da ja diesen Twist, dass wir am Ende gar nicht unseren Täter haben, von dem wir der Meinung sind oder von dem wir ausgehen, sondern es ist ja unsere Hauptdarstellerin selbst. Wie siehst du das? Ist das für dich ein cooler Twist gewesen, den du wirklich bis heute regelrecht feierst? Oder gehörst du zu den meisten, die das richtig scheiße finden und völlig sinnlos und sagen, die hatten das als kurzfristige Idee am Ende, die sie reingehauen haben, aber es eigentlich keinen Sinn macht? Wie ist deine Meinung dazu?
Also ich bin begeistert.
Oh, interessant.
Ich bin sehr begeistert. Klar kann ich verstehen, da ja, wenn man auch rückblickend auf den Film ist, sind manche Szenen nicht genau erklärbar. Klar, es gibt diese Logiklöcher, das ist negativ. Im Positiven aber ist, dass sie schauspielerisch das so gut rübergebracht hat, dass die so, wie soll ich sagen, so neben der Spur dann ist, dass das schauspielerisch für mich wieder aufgewogen hat. Dass ich mir gesagt habe, ich kann mit dem Plot-Twist leben.
Okay. Es ist ja so, dass gewisse Dinge natürlich erklärt werden können und auch ja schon, man sich das so ausdenken kann, wie man sich das vorstellen soll. Also es ist ja so dieser Moment, dass sie doch zum Beispiel zu ihrer Freundin geht, die ist ja gefesselt und geknebelt, und dann geht sie hin und will sie dann befreien, und man merkt ja die ganze Zeit, dass sie Angst vor ihr hat. Ne? Das ist ja ganz offensichtlich, aber du denkst als Zuschauer, der das zum ersten Mal guckt, ist sie natürlich geängstigt von der Gesamtsituation, und weil sie vielleicht nicht weiß, dass ihre Freundin eventuell sogar mit drin hängt, mit diesem Typen. Man weiß ja nicht, wer ihre Gedankenwelt da ist. So, aber es ist so, dass sie ja wohl immer so switcht zu ihrer anderen Persönlichkeit und zu sich selbst. Sie wird wach und ist wieder geswitcht, also wach in Anführungsstrichen, sie ist wieder sie selbst, und dann ist sie wieder dieser Verrückte. Und das ist etwas, wo man sich so denkt, ah ja, das ist cool. Also wenn man das anguckt, dann kann man das nachvollziehen. Aber wie funktioniert dann der Rest? Also ich meine, da macht ja wirklich vieles gar keinen Sinn. Wie zum Beispiel fährt sie mit diesem Truck denn jetzt zur Tankstelle? Wo kommt der Truck denn eigentlich her? Den hatte sie ja gar nicht selber mit, den hat sie ja nicht irgendwo vorher geparkt. Oder was soll das? Wie kann man das denn erklären? Hast du da eine Theorie?
Das ist leider ein bisschen mit Logikloch. Ich kann es mir nur ein bisschen erklären, dass das vielleicht ihre eigene Wahrnehmung ist. Dass das dieser LKW vielleicht ein ganz anderes Fahrzeug ist, dass es nur ihre Wahrnehmung ist.
Also wo hat er sie denn in Wirklichkeit hingepackt? Wo hat er sie in Wirklichkeit jetzt eingesperrt drin? Also
weil das ist, wie schon gesagt, das ist so ein bisschen so ein Logikloch, ist das leider. Das ist ein bisschen schade.
Ja, das kann man echt gar nicht erklären. Da würde ich ja gerne mal was von Aja hören, der da was zu sagt. Es ist ja so, es gibt wohl eine DVD oder Blu-ray veröffentlicht von High Tension, wo ein Audiokommentar dabei ist. Den würde ich mir gerne mal anhören. Da bin ich aber noch nicht dran gekommen. Mittlerweile ist High Tension, da kennst du dich ja besser aus, jetzt nicht mehr auf dem Index in Deutschland. Ne? Wie verhält sich das damit?
Das war eigentlich eine ganz lustige Sache. Den kriegst du jetzt natürlich. Ich habe damals, ich wusste, dass der minimal geschnitten ist, die normale FSK 18 gekauft.
Ja.
Der Witz war, du brauchtest nur aufs Bonusmaterial klicken, da waren alle weiteren Szenen drauf.
Ja, wie verrückt oder wie bescheuert, ne?
Ja, du konntest, also das waren minimale Schnitte, das waren so 2-3 Sekunden. Zum Beispiel diese Köpfungsszene auf der Treppe oder so zum Beispiel, die war ja im Film nur angesetzt. Den Rest konntest du dir in dem Bonusmaterial angucken.
Ach, tatsächlich, das wusste ich gar nicht. Die ist länger?
Die ist länger. Der schiebt dieses Regal, sag ich mal, auf den Kopf zu.
Ja.
Dann schneidet er weg im Deutschen. In der Original dann richtig ravum, gibt's richtig Kladatsch was.
Ah ja, okay. Das ist mir neu. Und Blutspritzen gegen die Schranktür, ne? Das ist, glaube ich, auch gekürzt worden, wo man sich denkt, was ist mit denen los? Ja, also, weißt du, sie versteckt sich doch in den Schrank, wenn doch die Mutter von ihrer Freundin kommt. Und ich glaube, dass das auch minimal gekürzt war.
Am schlimmsten gekürzt war ja auch noch hier die Sequenz im Gartenhaus, sage ich mal. Da schlägt sie in der deutschen Version, glaube ich, so nur zweimal zu. In der ungekürzten 5 oder 6 Mal trümmert die mit dem Stab da auf den einen.
Ah ja, okay. Kennst du dich denn über die Indizierung dieses Films aus? Wie lange war er auf dem Index bei uns und warum eigentlich ist das jetzt nicht mehr?
Ich glaube, das ist wegen Verjährung war das, glaube ich.
Ah ja, okay.
Ich sag mal, gegen heutige Filme, da gibt's Schlimmeres, sage ich
das
mal.
Das stimmt. Der war also immer nur Spiel-Kar, war und ist jetzt FSK 18, genau. Sehe ich das richtig? Okay.
Genau.
Und hast du ihn dir jetzt auch besorgt, ungekürzt, oder ist es dir jetzt nicht wert gewesen, ihn noch einmal
zu schauen? Nö, das war's jetzt nicht. Wenn ich die günstig mal sehe, auf jeden Fall.
Ja.
Weil der Film ist, auch selbst diese Minimalkürzungen, das ist das Schöne, der Film ist trotzdem super, den kannst du trotzdem super gucken.
Das ist wahr, man merkt diese Kürzung auch nicht, ne? Es ist nicht so, dass man es wirklich registriert, ne? Also ich dachte ja auch lange, ich habe eine ungekürzte Version und habe dann irgendwann erfahren, die ist gekürzt und ich habe mich gefragt, wo sollen da die Schnitte gewesen sein, ne? Es ist halt ärgerlich, wenn du das an Musikaussetzern merkst, ne? Wenn da wirklich so völlig offensichtlich geschnitten wird, dann macht das keinen Spaß, ne? Ja, die Sache ist natürlich die, dass du jetzt wirklich richtig schöne Versionen bekommst. Ne? Du hast jetzt tolle Mediabooks, du hast richtig tolle Veröffentlichungen jetzt und die anderen waren halt dann weniger hübsch, ne? Also weniger schöne Veröffentlichungen.
Ja gut, das war bei mir eine stinknormale Amaray, aber das ist ja, sage ich mal, nicht schlimm. Das ist ja sogar kostengünstig. Du, ich habe doch keinen Bock, wie jetzt der Mediabook-Hype ist, dass ich zum Beispiel für Terrifier allen Ernstes 40 Euro und mehr für einen Film bezahlen soll.
Ja, nee. Das ist schon hart, ja. Ich meine, für Sammler kann ich das verstehen, dass die das ausgeben. Aber ich wüsste nicht, welcher Film auf Mediabook rauskommen sollte, dass ich sage, oh, da lege ich jetzt 40 Euro für hin.
Siehste.
Kann ich auch jetzt nicht so ganz. Das so bewusst das teuerste, was ich ausgegeben habe auf einer Filmbörse, war 30 Euro und zwar für Resurrection mit Christopher Lambert. Da habe ich auch gesagt bekommen, Mann, das ist aber kein Angebot gewesen. Aber das war halt auch ein richtig tolles Mediabook. Also es ist auch ein tolles Cover, toll aufgemacht, Blu-ray und DVD drin. Und das ist ein Film, den ich immer wieder mal gucken wollte, der mir auch echt gut gefällt. Der ist ja so wie 7, muss man ihn ja so sehen. Und das war es mir wirklich wert. Da habe ich gesagt, das gebe ich jetzt aus. Weil ich war zweimal auf der Filmbörse. Beim ersten Mal war ich zu geizig und habe das bereut. Und habe dann beim nächsten Mal auf der Filmbörse war ich fast schon wieder zu geizig. Und da habe ich gesagt, nee, jetzt kaufe ich ihn wirklich, bevor ich es wirklich bereue.
Ich muss leider auch der Fraktion zustimmen. Du für 30 Schleifen für den Film, für einen Christopher Lambert-Film, das ist hart. Das ist hart.
Es ist halt ein Schmuckstück, sagen wir mal so. Und ich bin Fan dieses Films. Also ich versetze mich gerne in die Zeit zurück, als ich 18, 19 war, wo ich diesen Film geguckt habe und der mich echt umgehauen hat. Ich war sogar mal so weit, und jetzt bitte steinige mich nicht, zu sagen, Resurrection ist besser als 7. Und da werden einige denken, sag mal, bist du eigentlich noch ganz bei Trost? Mittlerweile sehe ich das nicht mehr so. 7 ist natürlich der bessere Film, aber Resurrection ist trotzdem sehr gut. Also er hat mir sehr gut gefallen.
Ja gut, dann kannst du auch das Geld mal ausgeben, dann kannst du den 10 auch so ausgeben, dann hol dir von Lambert den Night Moves, das ist dann auch...
Oh, Night Moves, ja, der ist ja Schachspieler, ne? Ich erinnere mich. Ein super Thriller, da spielt einer von den Baldwin-Brüdern mit, ne? Den man gefühlt nur einmal gesehen hat irgendwo, ne? Ich erinnere mich, den habe ich schon lange nicht mehr gesehen.
Der war fein, der war...
Ja, Night Moves ist ein guter Thriller, das ist so ein Serienkiller-Thriller auch, ne? Wenn ich mich nicht irre. Und Diane Lane spielt auch mit, das weiß ich auch noch. Ewig nicht gesehen. Okay, ja, also um noch kurz auf High Tension zurückzukommen. Also er ist jetzt frei verfügbar. Ich habe ein großes Problem mit High Tension, was das Ende angeht. Also ich habe auch mit Manuel, als ich drüber gesprochen habe, gesagt, der Film ist bis zur Tankstelle unfassbar gut und richtig spannend. Also dieser Moment, wenn, und das finde ich so genial, ne? Das hat mein Bruder auch in den Himmel gelobt damals. Sie ist ja bei ihr in dem Truck, um sie zu befreien. Und der Typ kommt ja aber dann zurück aus der Tankstelle und will ja dann geht ja dann zum Auto und seine Schritte nähern sich. Und sie nimmt ja dann dieses Messer und will ja dann in dem Moment, wenn er in Sichtweite kommt, zustechen, ne? Und was er aber stattdessen macht, er schiebt einfach die Tür zu. Guckt gar nicht mehr rein. Er müsste ja vielleicht davon ausgehen, dass sein Opfer ja auch vielleicht getürmt ist. Also er guckt nicht mal rein. Das ist genial gewesen. Damit hat ja kein Mensch gerechnet. Aber ab da, leider, flacht der Film für mich ab. Weil wenn, also kommen wir zur Tankstelle, wie sie sich ja versteckt und er ja dann danach ihr sucht. Und er sucht ja schon wieder nach ihr. Er hat ja vorher schon auch in der Wohnung oben im Haus gesucht nach ihr, wo er nach dem Wasserhahn geht. Das ist alles mega gruselig und spannend gemacht. Aber dann, wenn er wegfährt mit ihrer Freundin und sie jetzt nachfährt mit dem Auto des Tankwarts.
Ja, das war der Fehler. Die eine Szene stößt mir auch, weil die nicht mehr erklärbar ist.
Ja, das macht keinen Sinn mehr, ja. Aber da ist der Film für mich aber auch wirklich eigentlich nicht mehr zu ertragen, weil dann wird er mir zu, ich mag ja Atmosphäre, also atmosphärischen Soundtrack, ne? Und das wird mir zu melancholisch ist das falsche Wort, das ist mir zu depressiv und dann haben wir dann dieses Geschrei von ihrer Freundin und dann auch von ihr selbst und auch wenn er ja dann hinter ihr her ist als weißt du, der Alte dann so Blut überströmt und er sie doch auch, glaube ich, nachäfft in diesem Gewächshaus und sie schlägt nochmal drauf zu. Das gefällt mir alles nicht mehr. Also da ist der Film für mich echt anstrengend. Also wenn ich ihn schaue, gucke ich ihn bis nach der Tankstellenszene, dann habe ich irgendwie keine Lust mehr. Da ist es nur ein Gemetzel und es ist mir zu depressiv von der Atmosphäre, die der Film dann hat. Und dann bin ich heilfroh, wenn er zu Ende ist. Also, oder wie ist es bei dir? Ist das Ende für dich noch richtig gut nach wie vor?
Tut mir leid, es war gut. Alleine ich feier das so, wie die Konfrontation im Gewächshaus dann und wie der Film dann, wie diese Überblendung langsam kommt, wo dann wirklich gemacht wird, das ist sie. Sie ist das.
Ja.
Wie sie dann da so völlig psycho da mit dieser schweren Trennsäge dann losgeht und so.
Ja.
Ich feiere das ohne Ende. Und wenn sie dann nachher in der Irrenanstalt ist und so sagt, von wegen, hab mich lieb und so. Super. Super, ganz dabei.
Ich will jetzt nicht sagen, dass das komplett schlecht ist, ne? Also ich verstehe schon, dass du das toll findest und das ist auch nicht komplett schlecht, aber ich habe da keine Spannung mehr. Weißt du, der Film hat so eine fantastische Spannung aufgebaut, die erste Stunde, und dann ist es dann nur noch Gemetzel, weißt du, mit dieser Kreissäge und dieser Fahrer, der doch da in dem Auto dann niedergemacht wird. Und aber ich verstehe, wenn andere sagen, das ist nach wie vor richtig mega. So viel zu High Tension. Kommen wir mal zu Inside. Was sagst du denn zu dem französischen Horrorstreifen?
Oh, da habe ich gemerkt mit Inside, in welche Richtung wir einschlagen. Weil da waren ja schon die ersten Munkler von wegen, es kommt die französische Terrorwelle.
Ja.
In den Foren da. Und Inside ist, oh, der liegt mir immer sehr schwer im Magen. Mir liegt nur noch Martyrs noch schwerer im Magen.
Okay, okay. Also Inside liegt dir schwer im Magen wegen der Baby-Thematik oder...
Genau, ja, also nicht, dass es ein schlechter Film ist, nein, auf gar keinen Fall. Ah, das ist dann, wie du schon meinst, dieses Depressive und so. Da Inside, der schlägt sehr, sehr fiese Töne an. Und
das ist wahr.
Das ist schon eine ganz schön harte Nuss, ist der Film.
Richtig, allerdings. Hast du das amerikanische Remake gesehen zu Inside?
Habe ich verweigert.
Geht mir mit anderen Remakes genauso. Ich habe ihn mir mal angeguckt, weil ich die Darstellerin gerne mag. Das ist eine richtig tolle Frau. Aber na, man merkt hier natürlich, dass die Amis hier ein Weichspül-Remake gemacht haben. Weißt du, die Franzosen, denen ist das halt scheißegal, weißt du? Die hauen da auf den Sack mit Blut, mit Gedärm, weißt du, mit Babys, Kindern, was da alles ist. Da wird gekillt, da wird gemetzelt, das ist denen scheißegal. Und wenn der Film irgendwo indiziert wird in Nachbarländern oder auch im eigenen Land, scheißegal. So, und die Amis sind da ganz anders. Die denken sich, der muss weltweit kommerziell erfolgreich sein und deswegen können wir da nicht so ganz extrem auf die Kacke hauen, wie das die Franzosen machen. Und das merkst du natürlich hier. Also das Ende von Inside, das amerikanische Remake, ist ganz anders, hat natürlich ein Happy End, so viel kann ich sagen, während unser Inside aus Frankreich da alles andere als ein Happy End hat. Inside habe ich auch besprochen, auch schon zu Beginn des Podcasts mit Frank damals, und ist ein sehr drückender, spannender Film, der konstant auch die Spannung hält, nicht wie bei High Tension, der irgendwann so abflacht, für mich zumindest, der bleibt konstant spannend. Natürlich ist es hier schade, dass man auch immer wieder gezeigt bekommt, und das nervt irgendwann, dass unsere Hauptdarstellerin gerettet wird, um dann aber von natürlich dilettantischen Polizisten und einer Polizistin gerettet werden zu müssen, die natürlich hinten und vorne keine Ahnung haben, weißt du, so um den Dreh. Das ist ja immerhin so Film, weißt du, der Polizist kommt, da weißt du schon, in dem Moment, wenn er aussteigt, der ist gleich tot, ne? Und das ist hier ja auch der Fall. Wie ist das bei dir? Du hast Inside mal gesehen, hat er dich dann direkt gecatcht oder hat er ein bisschen gebraucht bei dir?
Was heißt gecatcht? Das war ein super Film. Mir gefiel auch, deswswegen der Spannungsbogen. Der Film ist im Vergleich zu High Tension recht kurz. Ich glaube, der schafft gerade mal 80 Minuten, glaube ich sogar. Der ist recht kurz.
Der ist recht kurz, das stimmt, ja.
Was mich nicht gecatcht hat, war, man merkt, es war weniger Geld da.
Ah ja, woran merkst du das?
Irgendwie am Bild. Ich kann es schwer erklären. Also die Wertigkeit ist definitiv niedriger als bei High Tension. Aber dafür war natürlich, was die Effekte angeht, da sind sie natürlich in die Vollen gegangen.
Ist das nicht vielleicht aber auch, weil High Tension mehrere Schauplätze hat und Inside wirklich nur in dem Haus spielt, dass man da deswegen der Meinung sein könnte, der Film ist billiger produziert deswegen? Also oder wirkt billiger deswegen?
Kann sein. Wie gesagt, das ist eher subjektiv. Aber irgendwie so, wenn ich das Bild mir angucke, die Farben der Bilder und so, aber das ist nichts jetzt, wo man, das ist Erbsenzählerei.
Das stimmt. Der Film ist trotzdem gut zu schauen, natürlich, ne?
Gibt's auch wieder einen schönen Mediabooks in allen möglichen Farben und Formen.
Ja, wie ist es hier mit Index technisch? Hast du da Infos zu?
Ach du, der ist mit Pauken und Trompeten natürlich durchgefallen.
Also der ist nicht frei mittlerweile.
High Tension haben sie ja noch sehr wohlwollend, sage ich mal, nur ein bisschen dran geschnippelt, aber diese Thematik von Inside schon, da wusste jeder schon, das geht nicht gut.
Richtig, weil es ja hier um das Kind geht, hinter dem wie ist die weibliche Form vom Eindringling? Gibt's nicht, ne?
Wüsste ich jetzt auch nicht.
Eindringlingerin. Ja, ja, genau. Nein, also es ist ja so, ich um es noch kurz anzuschneiden und auch hier natürlich kleine Spoilerwarnung. Wir haben hier unsere hochschwangere junge Frau, die alleine zu Hause ist und mitten in der Nacht klingelt ist oder klopft an der Tür. Und was ich super fand ist, man sieht ja nur immer die schwarze Gestalt durch den Türspion. Und es ist ja diese junge Frau, die ja dann draußen steht, die dann behauptet, sie hätte wohl eine Panne, ob sie mal telefonieren könnte. Also das ist, sie macht das Richtige natürlich. Das ist ihr einfach zu suspekt und meint, dass sie jetzt kann jemanden reinlassen kann. Ihr Mann, der ist sehr müde, der kommt von der Nachtschicht oder und so weiter und so fort. Sie lügt halt was vor. Und dann sagt sie auf einmal, dein Mann schläft nicht, Julia, dein Mann ist tot. Keine Ahnung, wie sie heißt. Ich habe jetzt einfach mal Julia gesagt. Mhm. Und das ist gruselig gewesen. Das fand ich super. Also, weil sie dann auf einmal dann aus dieser Rolle der Frau, die eine Panne hat, fällt und ihr dann plötzlich an den Kopf wirft, sie will genau hierhin, sie weiß, wie sie heißt und sie weiß auch, dass ihr Mann nicht mehr im Leben ist. Und das fand ich toll. Das war richtig spannend. Und dass ja dann die Polizei kommt, die natürlich diese Frau nicht findet, dann wieder fährt, aber sie ja dann plötzlich dann vor der Terrassentür steht, wenn ich mich nicht irre. Und das ist schon sehr spannend gewesen. Also das hat mir gut gefallen.
Der Film ist, der ist super. Aber seitdem habe ich eine Aversion gegen Stoffscheren, habe ich dann eine Aversion.
Ja, das glaube ich dir gern, ja. Wie hältst du das mit dem Splatter in Inside aus? Also der, mal jetzt abgesehen vom Ende, da kommen wir gleich nochmal zu, aber der tut ja auch nicht zurückstecken, was halt wirklich richtig Gore angeht. Ne? Also, nee. Das, also, und es sind ja aber auch alle, die zur Rettung kommen. Ne? Also es ist ja, glaube ich, nie unsere, okay, ja, abgesehen natürlich von unserer Hauptrolle gegen Ende, logischerweise, aber sonst sind es ja immer die Polizisten und der Nachbar und ich glaube, wenn ich mich nicht irre, kommt ein Nachbar zur Rettung. Also gekillt werden ja wirklich immer nur die, die zur Rettung kommen. Ne?
Ja, das ist ja die Motivation. Das erklärt sich ja auch, weil unsere Killerin, sage ich mal, die hat ja ein sehr seltsames Verhältnis zu unserer Hauptdarstellerin.
Das stimmt.
Die hebt sie sich natürlich bis zum Finale auf.
Das ist richtig. Wir sehen ja erst am Finale, was passiert. Der Film fängt ja an mit einem schon da gewesenen Autounfall. Ne? Ich glaube, den sehen wir nicht einmal. Das ist nicht wie bei The Descent, wo wir den Unfall sehen zu Beginn, sondern der war ja schon gewesen. Wir sehen unsere Hauptdarstellerin, glaube ich, blutbeschmiert, also wirklich total besudelt in einem Autowrack und die Kamera geht hoch und sehen zwei Autos, ne, die aneinander gefahren waren. Und dann blendet das Bild auch schon aus. Und da ist ihr Mann ja auch, wenn ich mich nicht irre, ums Leben gekommen bei. Ne?
Genau.
Und sie hat überlebt. Unbeschadet zum Glück auch, das Kind ebenfalls. Ja, und von da an nimmt der Film seinen Lauf. Weiter spoilern tun wir jetzt mal nicht. Obwohl ich davon ausgehe, dass alle wissen, was passiert, dass sich alle auskennen. Das Finale. Okay, als du das zum ersten Mal gesehen hast damals. Also, manchmal ist das so, also es kommt selten vor. Und das war vor nicht allzu langer Zeit auch wieder der Fall. Da habe ich einen Film gesehen. Ah, ich glaube, das war Speak No Evil. Der dänische Horrorstreifen, den ja viele super finden, viele finden ihn nicht so gut. Hast du ihn gesehen?
Nee, noch nicht.
Okay, also ich spoilere nicht, keine Sorge. Guck ihn dir unbedingt an. Also da ist es ja so, dass ich mir natürlich immer so dachte, naja gut, das wird jetzt nicht passieren, ja, weil es gibt ja so gewisse Grenzen, die werden nicht überschritten. Und dann merkte ich aber so, Moment mal, diese Grenzen überschreiten aber nur amerikanische Filme nicht. Europäische Filme überschreiten die Grenze dann vielleicht schon eher. Dann ist es auch so gewesen. Und das hat mich erschrocken, das hat mich geschockt. Und es gibt gewisse Dinge, die kann ich nicht sehen. Also da gucke ich dann auch teilweise extra am Bildschirm vorbei, weil ich mir denke, nee, das will ich jetzt nicht sehen, wenn zum Beispiel das Kind jetzt erschossen wird auf einmal. Weißt du, du weißt, das passiert eh nicht. Und dann passiert es doch und dann bist du geschockt. Und da bin ich dann ehrlich gesagt so ein Typ, wo ich mir sage, da will ich mich jetzt nicht schocken lassen von. Es ist halt jedenfalls so, dass man ja eigentlich immer damit rechnet, dass es gut ausgeht bei Inside und dann kam aber dann dieses Finale in Anführungsstrichen und damit wirst du zurückgelassen und es tritt dir voll in den Arsch. Ich glaube, anders kann man das nicht ausdrücken. Wie ist denn das bei dir zum ersten Mal gewesen? Ich meine, du hast das gerade schon angekündigt, aber bring uns doch mal ein in deine Gefühlswelt, als du Inside zum ersten Mal zum Ende geguckt hast.
Ich merkte, da habe ich mich so gefühlt fast wie bei Cannibal Holocaust damals, wo ich den das erste Mal gesehen habe.
Habe ich bis heute noch nicht gesehen. Kenne ich bis heute nicht.
Glaub mir, das ist eine Erfahrung. Glaub mir.
Das glaube ich dir aufs Wort. Aber auch nur wegen den echten Tieren, die gestorben werden.
Nein, nicht wegen den Tieren. Auch so, glaub mir. Das ist ganz harte Nuss, der Film. Der ist eine harte Nuss.
Ist Cannibal Holocaust mittlerweile frei verfügbar?
Nein. Niemals. Der wird niemals frei werden. Das kannst du knicken.
Aber hatten die damals doch gar nicht diese Möglichkeiten wie heute? Die konnten doch weder durch CGI noch durch so extrem gute Tricktechnik, also Splatter-Effekten, wie man sie heute hat, konnten die doch damals gar nicht so überzeugen wie heute.
Das Problem ist, das ist ja, wer ein Diodato oder wer war es nochmal? Ich weiß es jetzt nicht, wer den gedreht hat. Der hat eine sehr clevere Herangehensweise an den Film gewählt. Sprich, er hat ihn wirklich wie einen dokumentarischen Film im Stil gehalten. Also du hast nicht gemerkt, dass das wie eine Filmproduktion aussieht. Und alleine das, es ist ja wie bei später, wie wir bei Blair Witch, vieles auch in der Ich-Perspektive gedreht. Alleine da bin ich immer noch traumatisiert von, hätte ich fast gesagt, ab beim Finale, wenn die Kannibalen, die eine Frau massenvergewaltigen und zerreißen, weil das so echt aussieht.
Ist das so? Das ist eine Szene in dem Film.
Ja, das ist also mit einer der grausamsten da. Die Kannibalen, die rächen sich ja dann in der Perspektive. Ja, die schleifen die eine Frau dann, die mit die Täter war. Und die vergewaltigen sie da erst alles. Und dann in der Ferne siehst du, wie die ganze Meute über sie herfällt und wie sie plötzlich ihren abgerissenen Kopf hochhalten, zum Beispiel.
Und der sieht überzeugend aus?
Denk daran bitte, die Tode in dem Film, das muss man dem lassen mit den Effekten, die waren so überzeugend, dass der Regisseur sich eidesstattlich rechtfertigen musste, dass die Darsteller nicht wirklich gestorben sind. Das ist kein Fake, das ist Realität. Die Polizei ist bei ihm eingeschlagen und hat ihn in den Knast gesteckt.
Ja, das habe ich mal gehört.
Und da kannst du dir vorstellen, dass selbst ich als Abgebrühter sage,
ja,
das war schon ein beeindruckender Film.
Wann hast du ihn zum letzten Mal gesehen?
Schon Jahre her. Ich habe einmal hat mir gereicht, weil der wirklich sehr intensiv ist. Einmal hat mir gereicht.
Okay, hast du den stehen bei dir in der Sammlung?
Ja, den müsste ich noch, aber auf VHS sogar noch.
Ach Gott, hast du noch einen Videorekorder?
Nein, inzwischen nicht mehr. Ich werde mir den bestimmt noch mal kaufen, aber da sind zurzeit nur meistens Mediabooks wieder im Umlauf und die sind jenseits von Gut und Böse.
Ja gut, das verstehe ich. Sag mal, erklär mir doch mal, wenn so ein Film noch nicht frei verfügbar ist, also er auf dem Index ist, warum kann er dann als Mediabook sein Unwesen treiben und verkauft werden bei uns in Deutschland?
Ja, weil er in Österreich, das sind österreichische Labels.
Das sind Importe. Ah ja, okay, in Ordnung.
Und da ja bei unseren Video- und DVD-Börsen eine Zutrittsberechtigung automatisch von 18 ausgesprochen wird,
ja,
ist das kein nennenswertes Problem.
Ah ja, okay, gut, interessant. Hast du recht. Klingt absolut logisch.
Gab's ja damals, nur mal eine kleine Anekdote am Rande zur Videozeit, es war ja extrem schwer, ungekürzte Filme zu bekommen. Und dann tauchte plötzlich auf einer Videobörse ein neues Label auf, Astro Entertainment, die jetzt eine große Nummer sind.
Mhm.
Und die haben den Markt überflutet mit ungeschnittenen Versionen von dem Zombie hing am Glockenseil, Cannibal Ferox, Cannibal Holocaust, Haus an der Friedhofsmauer, und so weiter und so weiter. Zu Spottpreisen. Und das hat so eine richtige Welle losgetreten.
Okay, interessant. Aber kurz, um dabei zu bleiben, bei Cannibal Holocaust ist ja auch dafür bekannt, dass ja die sich damals dazu entschieden haben, echte Tiere zu killen vor der Kamera. Also das war, ist natürlich schon hart, ne, auf so eine Idee zu kommen. Da ist natürlich heute absolut undenkbar. Was für Tiere sind das da eigentlich? Wenn ich mich irre, sind das Schildkröten und Schlangen, habe ich mal gehört? Oder ist das sogar mehr?
Einmal eine Aufweiden einer Schildkröte und einmal war irgendwas mit einem Affen und mit einer Schlange noch. Wobei, da muss man ein bisschen aufpassen, weil das ja bei mehreren Kannibalenfilmen auftauchte. Ich weiß noch 100% die Schildkröte. Und einmal, aber das ist natürlich nicht echt, einmal die, deswegen ist High Tension so doppelt bei mir eingeschlagen, dass ein Fötus aus einer schwangeren Frau rausgerissen wird. Weil das bei Cannibal Holocaust auch passiert. Zwar anders, aber es passiert da auch.
Okay, das wusste ich auch nicht. Ja, der muss ja wirklich so krank sein.
Das ist so, wir können gerne mal über Holocaust mal sprechen, wenn ich mal eine DVD habe oder so.
Ja, ich denke mir, dass mit Sicherheit einige eine Besprechung wünschenswert finden würden. Also wer der Meinung ist oder wer jetzt sagt, ja, Cannibal Holocaust muss unbedingt mal besprochen werden hier, dann sollen mir das natürlich mitgeteilt werden. Dann packe ich ihn auch auf meine Liste. Ja, also wenn
denk daran, das ist
harter Tobak.
Das ist auch mit dem Ganzen so rundherum. Ich möchte gerne noch die Doku, aber die Doku ist so teuer, an die will ich noch rankommen. Aber ich habe da so viel Krempel und Infos schon zusammengesammelt von dem Film, wie das damals ablief. Schon was drumherum passiert war, schon sehr interessant.
Doku, ist das, gibt es da eine DVD?
Es gibt das. Kann man zum Beispiel bei bestimmten Einschlägen österreichischen Labels gucken. Es gibt jetzt eine Doku über den Film. Die ist sogar recht lang. Ich glaube, fast 90 oder 120 Minuten ist die lang, aber exorbitant teuer.
Und gibt es aber auch nicht auf dem deutschen Markt, ist auch importiert.
Ja, ist natürlich österreichisch, weil natürlich da Szenen auftauchen, die hier nicht so gern gesehen sind.
Ah ja, okay. Und wenn du exorbitant teuer sagst, was ist das für ein Preis? Womit muss man rechnen?
Ein Fuffi.
Ach ja, okay.
Und das finde ich schon recht knackig.
Das ist schon hart, ja. Das ist schon nicht ohne. Für eine DVD ist das schon heftig, ja.
Schlag mich jetzt, es kann auch eine Blu-ray sein, aber selbst dann.
Ja, klar, gut, das ist natürlich schon Geld, ne? Weißt du, früher hat man für Blu-rays, für jede Blu-ray 50 Euro bezahlt, ne? Früher, als das neu war, ne? Erinnerst du dich noch daran?
Ja, wo die Konkurrenz noch war zu HD-DVD, wo man nicht wusste, welches Format am Ende durchhält.
Ja, richtig, aber oder wo halt, weißt du, die DVD, die hat auch dann so 25 Euro gekostet von einem neuen Film und die Blu-ray dazu dann 50. Und dann, da war man ja schon, abseits von Gut und Böse, überlegt man das sind ja 100 Mark gewesen. Das
war schon, na gut, VHS war noch nicht viel günstiger damals, wenn du die im Laden gekauft hast.
Ich erinnere mich daran, zu meiner Ausbildungszeit, da gab es in Frankfurt an der Hauptwache, den gibt es auch heute noch, den Hugendubel. Und da bin ich früher immer gerne reingegangen, weil es da eine Wand gab mit Filmen und das waren aus heutiger Sicht unbegreiflich, ja, oder gar nicht mehr vorstellbar, sagen wir mal so, VHS-Kassetten. Und da habe ich mir zum Beispiel Event Horizon auf VHS gekauft, weiß ich noch. Und da hat jede VHS 29,90 Mark gekostet. Das war der Standardpreis damals.
Ja.
Also damals, ne, in dieser Zeit, das war 98, 99 rum. Ja, da reden wir praktisch von 15 Euro umgerechnet dann, ne?
Genau. Und dadurch kam es auch, ist halt Inside gerade so, das hat dann so unangenehme Erinnerungen auch wieder
geweckt. Ja, verständlich, ja.
Und wie du da stehst, wird ja auch deine These unterstrichen, von wegen, dass die europäischen Filmmacher, speziell die Italiener, sich verdammt viel trauen.
Ja, die Franzosen und die Italiener sind es, ne? Die haben da wirklich keine Skrupel. Ich frage mich nur, um es nochmal kurz anzusprechen, wie man die Schauspieler damals dazu gebracht hat, die echte Schildkröte da zu killen vor der Kamera. Das verstehe ich einfach nicht. Ich meine, da muss doch jeder gesunde Menschenverstand eines Schauspielers sagen, nein, sag mal, was erzählst du mir hier? Was soll ich hier tun? Also
ja, die Bedingungen waren sehr schlecht bei den Dreharbeiten auch. Teilweise, das wird ja auch von den Naturvölkern, wird die ja auch umgebracht. Vielleicht haben sie sich damit schön geredet. Also wenn du dir mal da auch schon Infos sammeln möchtest, die Dreharbeiten von Cannibal Holocaust waren eine extremste Belastung auch für jeden Darsteller, der da war.
Das glaube ich. Okay, in Ordnung. Also Inside hat ein ganz schlimmes Ende, ist damit demnach natürlich auch kein Happy End im französischen Original. Einfach mal, um einen Vergleich zu haben, würde ich trotzdem das Remake empfehlen, das amerikanische, wie gesagt, weil ich die Hauptdarstellerin toll finde. Ja, genau, deswegen müsst ihr es gucken, ja. Nein, ich wollte halt einfach sagen, die Hauptdarstellerin finde ich super und der Film hat auch seine spannenden Momente, aber man merkt natürlich, dass es hier ein Weichspül-Remake ist, weil die Amis hier natürlich vermeiden wollten, dass der Film direkt vom Markt genommen wird. Deswegen macht es halt eigentlich wenig Sinn. Das ist Inside. Kommen wir mal zu Martyrs. Wie gesagt, Martyrs habe ich zweimal besprochen, das erste Mal mit Carsten und das zweite Mal mit Michael, dann, ich glaube, im Oktober, November 2022. Ein Film, der für mich, habe ich schon oft gesagt, einer der schwersten durchzuhaltenden Filme ist. Ich habe große Probleme mit diesem Film. Ich habe, das muss ich jetzt mal kurz erwähnen, in meiner zweiten Besprechung den Film als Schund bezeichnet. Da haben ein paar sich sehr drüber aufgeregt, wie ich sowas als Schund bezeichnen kann, ist vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt, ja, denn er ist ja qualitativ wirklich gut gemacht. Aber das, was er zeigt, ist halt nichts, was mich jetzt wirklich begeistert, ja. Wie stehst du zu Martyrs? Ist das ein Film, wo du sagst, den guckst du auch gerne oder bist du da auch raus, wenn man bedenkt, was er da so zeigt, gerade in der letzten halben Stunde?
Habe ich am Anfang mal gehört, dass dieser Film kommen soll. Ich habe gewusst, dass die Spio dem Film noch eine Freigabe gegeben hatte, also unzensiert, wo aber angedeutet wurde, sobald die Spios in den Videotheken weg sind, der wird niemals auf den freien Markt kommen, keine Chance.
Ja.
Habe ich meine Videothek bekniet, dass ich noch eine Verleihversion noch mir greifen kann für meine Sammlung.
Ja, okay.
Interessant als Hintergrundgeschichte für dich ist vielleicht, Martyrs hat die Grenzen selbst in Frankreich gesprengt.
Ah ja, tatsächlich.
Es gibt da ein anderes Rating-System als bei uns. Mhm. Das ist ähnlich dem amerikanischen, wo die höchste Stufe dem X-Rated ungefähr entspricht. Sprich, das sind die Filme, wo sich Mann und Frau ganz doll lieb haben. Dort wollten sie auch in Frankreich Martyrs hinschieben. Und da hat Martyrs ganz schwer zu kämpfen gehabt, damit der nicht dieses Rating bekommt. Weil der dann natürlich Umsatzeinbußen und so weiter gehabt hätte.
Ja, ja.
Also selbst in Frankreich hat der wirklich die Grenzen ausgetestet.
Der Film ist von 2008, das ist also einer der neueren Filme, also Inside, Frontiers und auch High Tension hat es schon gegeben. Also das heißt, dann kommt praktisch dann Martyrs auf den Markt und selbst da haben die französischen Behörden gesagt gehabt, das geht uns jetzt dann doch zu weit. Muss man sich das so vorstellen?
Genau, es gab nur, Martyrs hat alles gesprengt dort. Also der hat es noch gerade mit Ach und Krach geschafft, dass es die so ein bisschen als Kunst verkauft haben.
Mhm.
Der einzige Film, der sonst nur Zensurprobleme dort hatte bei dem, das war die Horde. Das hatte ja auch, da haben wir ja mit Spio JK die ungeschnittene Fassung bekommen. Die haben die Franzosen ja erst nicht bekommen. Die haben ja nur eine geschnittene Fassung bekommen.
Ach, interessant. Das eigene Land hat erst was Gekürztes erhalten.
Genau. Und dann, das ist sogar kein Spoiler. Das ist vielleicht für manche interessant. In Frankreich war erst ein Jahr lang oder so nur eine gekürzte Fassung erhältlich und da fehlen 5 Minuten. Das ist die Sequenz, wenn die korrupten Polizisten den schwarzen Jugendlichen zusammenschlagen.
Aha.
Weil da die Zeit gerade war, wo leider der eine Jugendliche von den Polizisten zu Tode gehetzt wurde in dem E-Werk.
Ja, ja, okay.
Da waren die Aufstände gefahren und so. Und da wusste man natürlich, wenn man das in einen Film zeigt, das kommt nicht gut an.
Verständlich, ja. Das ist auch nachvollziehbar.
Da war die ganze Sequenz weg. Bei uns war die da.
Ah ja, okay, interessant. Als du Martyrs zum ersten Mal gesehen hast damals, hat der dich denn auch geflasht, so wie High Tension? Oder ist das dann doch ein Film, wo du sagst, nee, also das brauchst du jetzt auch nicht. Das ist ja jetzt dann doch zu viel Gewalt.
Also Martyrs hat den gleichen Effekt nachher erzielt, wie als ich die ungeschnittene Fassung von Itchy the Killer gesehen habe.
Sorry, ich dachte kurzzeitig, du wolltest jetzt Itchy und Scratchy sagen. Irgendwie,
da war ich vielleicht kurz drauf. Nee, das war zwei Filme neben Cannibal Holocaust, wo ich dann irgendwann in Gedanken sagte und schon fast zur Fernbedienung gegriffen habe, so von wegen, ach Jungs, jetzt ist es doch gut, ey, das ist doch mal Schluss, es muss doch mal Schluss sein.
Ja.
Und dann, wenn dann diese Quälerei unten bei Martyrs im Bunker anfangen, habe ich echt schon fast zur Fernbedienung gegriffen und gesagt, kommt, es reicht mit den Grausamkeiten, es ist doch mal gut. War auch wieder dieses Unangenehme, ich hatte ja die anderen französischen Horrorfilme schon geguckt und dann hatte ich schon wieder geahnt, das Ding nimmt kein gutes Ende, weil ich einfach logisch gedacht habe, wie soll denn die Darstellerin da aus der Nummer noch rauskommen?
Ja, richtig, genau.
Und das hat dann auch so wieder Magendrücken verursacht. Und da dachte ich, boah, Jungs, ach, übertreibt's. Und es wurde ja noch schlimmer. Es wurde ja sogar so schlimm, dass ich es nicht mal erwartet habe, dass es so schlimm wird.
Ja, 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 ja. Also ich habe mit Martyrs einfach ganz große Probleme. Es gibt zwei Filme, die ich echt nicht richtig durchschauen kann. Da muss ich immer wieder so stoppen. Ich kann auch also diese Fun-Splatter-Filme nicht so richtig durchgucken, aber das ist natürlich was anderes. Ne? Die sollen ja Spaß machen. Aber wenn wir jetzt von ernst gemeinten, krassen Filmen ausgehen, Human Centipede 2 und Martyrs sind für mich die beiden Filme, wo ich die größte Schwierigkeit habe, dran zu bleiben. Also
ja.
Ganz furchtbar. Auch gerade Human Centipede 2. Ne? Oh Gott. Der ist so abartig, dieser Film. Der ist so abartig. Aber Martyrs hat mich damals auch unfassbar aggressiv gemacht beim ersten Mal schauen. Also ich erinnere mich nicht mehr daran, wo ich ihn geschaut habe. Ich weiß, es war wohl auf dem PC zu Hause irgendwann mal. Und ich war auch alleine und ich hatte natürlich mitbekommen, dass der Film groß gehypt wird und was für ein toller Film das wohl sein soll. Und er hat mich sehr gegruselt. Er hat mich natürlich auch direkt schockiert, gerade so dieses diese Gewalt gegen den Kindern auch zu Beginn, ne, fand ich einfach ganz, 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 ganz schlimm. Das habe ich schon oft gesagt, ich will mich hier nicht zu oft wiederholen hier. Jedenfalls ist es so, dass ich, als der Film dann diese Wendung nahm, also dass unsere Hauptdarstellerin alleine ist, nachdem sich ja ihre Freundin umgebracht hat, und das ist auch ehrlich gesagt das Einzige, was sie tun konnte, ne, so wie diese Frau gelitten hat ihr Leben lang, ne, und von Wahnvorstellungen verfolgt wird, die wir uns in unseren schlimmsten Albträumen nicht vorstellen können, ne, war das für die eine Erlösung, ne, dass sie sich umgebracht hat.
Vor allem bei Martyrs, ich fand das echt, deswegen, der steht gerne in meiner Sammlung, weil der auch von der PA und von den Trailern, die man gezeigt hat, nicht zu viel verraten hat. Der Film hat ja komplett eine andere Wendung genommen. Ich hatte eigentlich, wo ich zu dem gegriffen habe, gedacht, dass das so eine Art Rache-Thriller wird.
Ja.
So von den Trailern her. Und dass das dann auf einmal so eine krude Wendung nimmt, das hat man ja nicht erwartet.
Das ist wie ein Schlag ins Gesicht, ne?
Ja, das war sehr gut. Also das fand ich sehr schön, dass die wirklich so ganz den Deckel drauf gehalten hat, dass die Leute auch wirklich überrascht werden, in welche Richtung der Film geht.
Ich war damals eigentlich schon noch angetan, auch wenn er mich zu Beginn wirklich geschockt hat. Das hat er ja echt geschafft. Er hat mich auch absolut angeekelt. Er hat mich wirklich angeekelt, wenn ja sie, obwohl erst kommt ja die Szene, das ist ja mit einer der gruseligsten Szenen ever, das habe ich ja schon mehrfach erwähnt, wenn wir zum ersten Mal diese Frau in der, im Badezimmer sehen, die ihr wieder erscheint und sie hinter dieser Wanne, oh mein Gott, das ist so ekelhaft, so scary, ich kann mir das nachts alleine nicht angucken, das ist unfassbar, wie sie diese Frau zurechtgemacht haben, masketechnisch, ne, also ein wirklich Weltklasse-Make-up. Das muss ich echt sagen. Aber wenn sie dann, weißt du, sie ist alleine in diesem Haus und sie könnte jetzt einfach gehen. Stattdessen meint sie, sie muss noch durchforschen. Und wir wissen ja alle, wohin es dann am Ende führt für sie. Es ist halt so, dass wenn sie dann diesen Geheimgang findet, das finde ich alles recht spannend, das finde ich auch gut gemacht. Und wenn sie dann da diese angekettete Frau findet mit diesem Sichtschutz drauf, genagelt an den Kopf, und wenn sie dann da diese Tackernadeln entfernt aus ihrem Kopf. Das ist so abartig. Mir wird da so schlecht, weißt du, so übel. Es ist wirklich furchtbar. Und wenn sie dann plötzlich von diesem ankommenden Kult dort überrumpelt wird und gefesselt und dann, ja, wir wissen, was dann kommt. Da war ich damals echt aggressiv. Ich war sowas von, also ich glaube, es war in meiner ersten Wohnung. Wenn mein Vermieter aufgekreuzt wäre, ich hätte ihm direkt in die Fresse gehauen, glaube ich. Er hätte gar nicht sagen müssen. Ich war sowas von aggressiv zu sehen, minutenlang, wie diese Frau, weißt du, geprügelt und geprügelt, getreten, geprügelt, dann gefüttert wird, aber gezwungen, weißt du, mit dieser Pampe dort und dann wieder geprügelt. Dann werden ihr die Haare abgeschnitten, dann wird sie wieder geprügelt. Und weißt du, und dann wehrt sie sich doch einmal, dann tut sie gegen diesen Typen doch einmal, dann den haut sie doch, dann, weißt du, das ist doch eher so ein Klaps. Und er denkt dann, was geht denn mit dir? Und prügelt dann noch härter auf sie ein und so.
Das ist auch nur ein Riesentier.
Ja, richtig.
Das ist auch so ein Riesentier vom Kerl, ey.
Genau. Da habe ich mir wirklich so gesagt, also ich glaube, das habe ich auch laut ausgesprochen in dem Moment, obwohl ich alleine zu Hause war. Da habe ich echt gesagt, was zum Teufel geht hier vor? Was gucke ich hier für einen Schrott? Ich war richtig aggressiv.
Belastend. Der ist belastend.
Ja, er ist sehr belastend. Das ist richtig. Und als er dann zu Ende war und ich wusste, ich habe das Ende ja auch nicht verstanden, weil was das alles jetzt sollte. Ich habe damals in der Besprechung gesagt, dass ich davon ausgehe, dass viele Statisten, die am Ende da im Anzug aufkreuzen, überhaupt nicht wissen, worauf sie sich da eingelassen haben. Also was sie da jetzt eigentlich für Leute mimen, ja. Also ich kenne mich ja aus. Ich bin ja schon Statist gewesen, habe ja auch schon gedreht. Und oft ist es ja so, es werden ja einfach dann Statisten gesucht für eine Feierlichkeit, die im Hintergrund stehen. Die sollen bitte im Anzug kommen. Und da wird jetzt nicht weiter drauf eingegangen, was man jetzt da darstellt, ne, im Film. Und man ist halt letzten Endes Partygast. Und ich kann mir vorstellen, dass die Leute, die da aufgekreuzt sind, gar nicht unbedingt wissen, was für Leute sie da jetzt mimen in dieser Szene. Die werden sich am Ende vielleicht auch gedacht haben, was für Leute stellen wir denn da auf dieser Party? Ne? Wir sind ja eigentlich geistesgestörte Killer. Ne? Also vielleicht nicht die selbst, aber ich meine, die da ja zu Besuch kommen, die gehören ja alle diesem Clan an, ne?
Genau, das ist ja auch, davon lebt ja auch Matthäus, davon lebte ja auch der Trailer, der hat ja nichts verraten. Du siehst ja diese völlig normale, schon fast spießige Familie,
ja,
die da bei Tisch sitzt und plötzlich eskaliert alles.
Richtig. Du, was ist deine Meinung? Die Kinder, der Sohn und die Tochter, wissen die, was ihre Eltern gemacht haben oder nicht?
Die wissen's.
Die wissen's. Deine Meinung ist ja. Interessant.
Das ist auch meine Auslegung nur. Das ist nur meine Auslegung.
Ja.
Ich bin davon fest überzeugt, dass die zumindest teilweise wissen, was da los ist. Weil das ist so, das macht mir einen gerade so aggressiv, dieses völlig normale Leben von denen.
Ja.
Obwohl alle so mehr oder weniger genau wissen, was die da machen und
ja,
wie die das machen. Das ist ja, die sind ja so von sich überzeugt und so einfach nur widerlich.
Mhm.
Leider, also ich bin leider zu dem Urteil gekommen, die wussten zumindest teilweise bestimmt, was da los war. Obwohl ich erst beim ersten Schauen hatte ich eher Mitleid. Da dachte ich, die können doch nichts wissen, die können da vielleicht gar nichts für. Aber ich befürchte, die sind genau im Bilde gewesen.
Okay, es wäre ja mal interessant zu wissen, was der Regisseur sich dabei, oder und der ist ja auch der Autor des Films, was er sich dabei gedacht hat, wie er das sieht. Es ist ja so, dass wir ja erst erst wird der Vater, glaube ich, wird zuerst abgeknallt, ne? Und dann will die Mutter fliehen und wird ja dann auch abgeknallt. Die Tochter kann ja entkommen erst, ins Schlafzimmer flüchten, weil sie ja nachladen muss. Es sind ja nur zwei Patronen drin. Und dann will der Sohn ja verschwinden, aber der meint sie doch zu ihm, setz dich hin. Und dann fragt sie ihn, wie alt er ist. Und dann sagt sie, weißt du, was deine Eltern getan haben? Und darauf antwortet er nicht. Er guckt nur. Ist das für dich das Zeichen, dass sie es wussten, die Kinder, weil er darauf nicht reagiert?
Genau, deswegen. Weil, wie gesagt, das ist subjektiv, aber irgendwie da dauernd, der spielt das auch so, da stelle ich mir die Nackenhaare auf. Deswegen, dann denke ich mir, der wusste genau, was der wusste vielleicht nicht, wer sie ist oder was sie will.
Ja, das konnte er ja nicht ahnen. Das konnten ja nicht mal die Eltern ahnen, wer sie jetzt ist. Nach so langer
Zeit. Nee, weil sie ist ja, das wussten die wahrscheinlich gar nicht, dass eine entkommen ist.
Bist du sicher?
Kult. Vielleicht haben die im Kult erzählt mal, ach, ein Mädchen ist entkommen. Ja, aber es sind ja Jahre vergangen. Sie ist, als sie entkommen ist, ist sie ja 12 oder so gewesen.
Ja, okay. Ich habe das immer so verstanden, dass die Mutter aber die gleiche Frau ist. Also die Frau, die sie als Kind damals überwältigt hat oder geschubst hat.
Muss ich nochmal gucken.
Also das war immer so meine Auffassung, dass es sich dabei um die gleiche Frau handelt.
Muss ich nochmal gucken. Ich kann es jetzt nicht beschwören.
Auch nicht beschwören. Aber das war zumindest, habe ich das immer so verstanden. Hast du mal das Remake geguckt zu Matthäus?
Natürlich nicht.
Also hast du dich auch geweigert.
Natürlich, vor allem gerade bei Matthäus. Ich sag mal, bei Inside würde ich mich vielleicht noch bequatschen lassen.
Ja, okay.
Aber dann, wo sie angekündigt haben, dass sie von Matthäus auch ein Remake drehen wollen, habe ich gesagt, wie in Teufels Namen wollen sie das verkaufen? Wie soll das gehen? Das geht nicht.
Ja, da hast du absolut recht. Du, er war mal frei bei Amazon Prime. Und ich dachte mir, weißt du was, genau wie bei Inside, ich schaue ihn mir mal an. Ich guck mal, wie sie das umgesetzt haben. Und ich glaube, ich habe streng genommen, ich glaube, 4 Minuten ausgehalten, denke ich. Ich konnte nicht weiterschauen. Das lag allerdings an der unfassbar grottigen Synchro. Also das war für mich schon der Punkt zu sagen, ich bin raus. Weil wir haben ja hier auch den Sohn und die Tochter. Und gefühlt haben sie der Tochter eine Sprecherin hingesetzt, die doppelt so alt war wie sie. Also so eine 30-Jährige hat dann eine 15-Jährige gesprochen. Also gefühlt zumindest. So zum Kotzen. Ich konnte es nicht aushalten. Ich habe gesagt, nee, ich höre sofort auf. Und er war halt leider nicht auf Englisch verfügbar. Sonst hätte ich ihn mit Sicherheit weitergeschaut. Aber ich hatte sämtliches Interesse verloren.
Ja, glaube ich dir.
Okay, also das war dann jetzt Matthäus. Jetzt kommen wir zu Frontiers. Du hast eben gerade schon mal vorher kurz verlauten lassen, da kannst du nichts zu sagen. Warum ist das so?
Gar nichts. Das weiß ich jetzt gar nicht so, warum ich noch nicht auf den so war. Der Frontiers, der soll gar nicht schlecht sein.
Das heißt, du hast den noch nicht gesehen?
Nee, den habe ich noch nicht gesehen.
Boah, das ist ja der Hammer. Dass du Frontiers noch nicht gesehen hast, hätte ich jetzt meinen Arsch drauf verwettet, dass du den kennst.
Nein, weil Frontiers war auch das Problem, das hatte ich öfter bei Schnittberichten gelesen, dass da die Schnittfassungen nicht ganz eindeutig waren. Mal sollte der Uncut sein, mal nicht, mal doch. Und da habe ich gedacht, komm, da musst du erst im Bilde sein, dass du genau die richtige Version erwischt.
Ja, Okay, also Frontiers habe ich besprochen letztes Jahr schätzungsweise im April, Mai, Juni, also 23, und habe ihn mit Katrin besprochen. Es war eine sehr schöne Besprechung, würde ich auch empfehlen, mal reinzuhören. Jedenfalls ist es so, dass Frontiers auch ein Film ist, der, ich werde ihn dir nicht spoilern, keine Sorge, der, es ist halt eigentlich genauso wie Haus der tausend Leichen, den ich jetzt ja jüngst gesehen habe, oder auch Texas Chainsaw Massacre. Es gibt ja so unzählig viele Filme. Wir haben junge Leute, die landen dummerweise bei einer Familie, die total krank sind, die bescheuert sind, nicht ganz klar sind und die halt killen, wie sie lustig sind. Und hier ist es bei Frontiers auch so.
Das war doch mit einem Banküberfall irgendwie.
Richtig, der Film beginnt zu Beginn, ist das ein Banküberfall und die müssen von der Polizei fliehen und fliehen dann auch aufs Land. Ja, sind dann irgendwann im absoluten Nirgendwo, müssen aber auch irgendwie oder mal irgendwann in einem Hotel sich niederlassen und kommen dann halt in so einer abgefuckten Pension an, wo kein normaler Mensch, wirklich, also kein normaler Mensch sagen würde, da nächtigen wir. Ne? Also es sind ja völlig geistesgestörte Frauen vorne ja schon am Empfang, die sind ja nicht ganz klar. Der Typ, der ja mit seiner blutbeschmierten Schürze kommt, der ist ja wirklich auch nicht ganz klar. Das sieht man ja schon sofort, dass die total verrückt sind. Also da würde jeder normaler Mensch sagen, da pennen wir lieber im Auto, als dass man da meinen muss, Geld zu lassen. Also Frontiers ist für mich auch einer der besseren, wenn aber auch stark zu ertragen, also schwer zu ertragenden Streifen ist. Ich finde keinen der Film besser als High Tension, weil der von seiner Spannung und Stimmung her einfach besser ist. Ich würde danach sagen, ist Inside für mich der bessere Film, dann kommt Frontiers und dann kommt erst Martyrs für mich an letzter Stelle. Frontiers ist sehr überladen. Ein Geschrei, ein Getöse, ein Gesplatter, ein Explodiere, dann ein Geschieße. Also der Film, der nimmt dich schon ordentlich mit. Also du hast du nicht so eine gewisse Ruhe. Der geht durch und durch, ist der chaotisch, aber richtig chaotisch.
Wobei, da ist ja auch prominenter Mensch, hat da ja auch seine Finger im Spiel. Der Luc Besson hat ja damit seine Finger im Spiel.
Ja, stimmt, du hast recht. Der gehört ja dazu. Der gehört zum Team. Der ist Producer, ne?
Genau, aber man merkt, also da, soweit ich, aber ich habe ja natürlich nur logischerweise einfach gelesen und auch Bilder mir angeguckt. Also Frontiers macht auch wieder, wie High Tension, einen sehr hochwertigen Eindruck.
Das stimmt. Frontiers macht auf jeden Fall einen hochwertigen Eindruck. Gerade auch, weil er ja zu Anfang zu so einem Aufruhr spielt. In Paris, glaube ich, ist das. Und da haben sie auch sehr viele Statisten und ja, so eine Art Polizeiteam, das ja dann hinter denen her ist und Polizeiautos. Und also da ist auf jeden Fall Geld drin. Das muss man schon sagen. Also er spielt zum größten Teil natürlich auf dem Land, aber die Anfänge und so, da sieht man schon, dass sie mehr Geld zur Verfügung hatten. Ohne zu spoilern, dieser Film hat eine Gewalt, ja, die mich manchmal erwischt, wo ich lachen muss. Ne? Normalerweise sollte man ja über Gewalt nicht lachen, aber manchmal ist eine gewisse Gewalt sowas von überzogen dargestellt, dass ich in Gelächter ausbrechen muss. Das ist schwer zu erklären, aber vielleicht können es einige verstehen. Hast du mal The Raid geguckt, den ersten?
Leider noch nicht.
Schade, da hast du aber auch einen verpasst. Also diese Szene, das ist kein Spoiler, ja? Der hat ja sowieso unzählig viele Kampfsequenzen. Es gibt da einen Moment drin, da muss ich so lachen. Da ist unser Hauptdarsteller und dann hat er dann irgendeinen von den Bösewichten und dann prügeln die sich durch einen Gang hindurch. Also durch den Gang, das sind ja die Wohnungen, ja, den gehen ja links und rechts ab. Und dann ist es so, dass die dann irgendwie durch die geschlossene Tür brechen zum Treppenhaus und er nimmt diesen Typen und schmeißt ihn übers Geländer. Aber der Typ, der landet allerdings rücklings ein Stock tiefer auf dem Steingeländer und bricht halt einmal so komplett in zwei, weißt du? Und das ist aber in einer Einstellung gefilmt, ist jetzt nicht so das Gedärmespritzen, ne? Also er landet halt und es macht Knacks und so. Und das ist eine Szene, ich muss da lachen, weil das so ein Wahnsinn ist, dass mich das total amüsiert. Ich finde das, vielleicht können einige verstehen, warum. Das ist so verrückt. Und mein Bruder wiederum, der muss über eine andere Szene in dem Film lachen. Das beinhaltet Ja, eine kaputte Tür und den Hals eines anderen Bösewichts. Mehr sag ich jetzt nicht.
Ja, ich kann schon ahnen, was kommt. Ja, ja.
Okay, gut, alles klar. Und da muss mein Bruder wiederum lachen drüber, weil das halt einfach so überzogen ist, aber auch so super geil gemacht, ne? Also kameratechnisch und choreografietechnisch ist das einfach mega, mega mäßig gemacht. Okay, das war kurz zu The Raid. Aber hier ist es so, dass Frontiers eine Szene hat, und ich sag nur Kreissäge, alle werden wissen, was ich meine. Wenn diese Szene kommt, also ich habe das erste Mal gesehen und ich konnte nicht glauben, was passiert vor meinen Augen. Das war so gut gemacht, das war so unfassbar brutal, aber es hat einem auch gefreut, weil es ja dieser absolute Hurensohn ist, der dann da letzten Endes jetzt sein Fett wegbekommt, womit er ja nicht rechnet, ne? Und also guck dir Frontiers unbedingt mal an, damit du da mal mitreden kannst. Das ist wirklich ein wahnsinns brutaler Film, der, wenn du den geguckt hast, brauchst du Urlaub. Also so geht's mir zumindest. Ja, jetzt kommen wir zu zwei Streifen, wo ich halt sagen muss, ich kann leider nicht richtig mitreden. Aber vielleicht kannst du mir oder auch ja natürlich den Hörerinnen und Hörern hier nochmal eine Empfehlung aussprechen. Die Horde und die Meute gibt es noch. Fangen wir mal mit Die Meute an, weil das ist nämlich ein Film, den habe ich mal angefangen zu schauen. Der hat mich aber recht schnell kalt gelassen. Ich wusste, das ist wieder so ein neuer französischer Wahnsinn und der ging nicht an mich. Ich erinnere mich daran, dass ich, glaube ich, geguckt habe, bis sie irgendwann in so einem Käfig eingesperrt war, wenn ich mich nicht irre. Und dann war ich raus.
Vergessenswert.
Tatsächlich, vergessenswert. Okay.
Ich habe mir zwar auch wieder die Uncut-Fassung geholt. Der Trailer hatte mich schon nicht so abgeholt, weil der so versucht auf pseudophilosophische Gespräche.
Ja.
Ach, also da merkte man leider, dass dann, das ist ja auch mit der letzte der offiziellen Terrorwelle. Sehr fade, sehr fade.
Ist das auch unsere Hauptdarstellerin in den Fängen einer kranken Familie? Ist auch genau
wie Frontiers? Genau, das war auch wieder ein Roadtrip. Das war auch wieder so ein Roadtrip. Es war ja eigentlich wieder so, hat mich so gelangweilt, dass ich mich noch nicht mal mehr genau erinnern kann. Okay. Es war noch ein Roadtrip mit der klassischen Hinterwäldlerfamilie, die da Opfer so mit so einem komischen Brei, pürierten Blutbrei gefüttert hat.
Ja.
Und dann wieder mit Inzucht und bla. Aber so fade,
Also da haben sie versucht, praktisch diesen kranken Horror der anderen Streifen nachzumachen und haben es halt letztendlich nicht geschafft.
Nee, also tut mir leid, also ich werde den mir bestimmt nochmal ansehen, vielleicht bin ich dann anderer Meinung.
Ja.
Aber zurzeit kann ich nur Schulter zucken. Also gegen die hohe Qualität, die wir vorher gewohnt waren, muss ich leider auf Deutsch sagen, der stinkt gnadenlos ab. Der hat mich null abgeholt. Ich wusste nicht, auf welchen Stil wollen die hinaus oder so.
Ja, okay. Alle, die jetzt hier zuhören und haben Die Meute gesehen, möchte ich bitten zu kommentieren und die Meinung dazu abzugeben, ob der wirklich so schlecht ist oder ob es vielleicht welche gibt, die sagen, nee, der ist doch gar nicht so verkehrt, wie wir jetzt sagen. Wäre ja mal interessant, ne, die Meinung der anderen zu hören.
Natürlich, ich will ihm ja noch mal eine Chance geben, aber beim ersten Mal
hat er dich kalt gelassen. Gut, da haben wir ja was gemeinsam. Mir ging's genauso. Mich hat Die Meute auch kalt gelassen. Ich habe nicht weitergeschaut. Der war mir dann zu doof. Deswegen habe ich den auch ausgemacht. Okay, aber du hast ihn fertig geguckt, ne? Damals. Also du hast ihn schon durchgeschaut.
Ja, aber das ist...
Ja gut, es gibt halt auch viele, da habe ich erst neulich wieder gehört. Also es gibt halt viele da draußen, wenn die einen Film angefangen haben, machen sie ihn nicht aus. Sie gucken ihn definitiv fertig, weil sie ihn auch angefangen haben und dann will man den nicht nur halb in Erinnerung haben. Also es gibt dann Leute, die ziehen das durch. Ne? Aber es gibt halt auch andere, und da gehöre ich jetzt auch dazu, wenn mich etwas langweilt, mache ich aus oder beleidigt oder halt einfach schlichtweg scheiße ist, dann mache ich aus, weil ich da meine Zeit dafür zu schade ist. Ne? Dann gucke ich lieber was anderes, was mich dann natürlich dann amüsiert und auch was mir Spaß macht. Ne?
Ich ziehe meistens durch.
Du ziehst auch meistens durch, okay.
Weil wenn ich habe ja Geld, aber ich habe ja auch, sagen wir, ich habe Geld dafür ausgegeben und dann, ja.
Ja, ist ja auch richtig. Hast ja auch nicht Unrecht. In Ordnung, jetzt darfst du mir nochmal von Die Horde erzählen. Ein Film, den ich jetzt gar nicht kenne. Da bin ich jetzt ähnlich wie du bei Frontiers, ne? Also kein Schimmer. Ich meine mal gehört zu haben, der soll aber auch um Zombies gehen, ne?
Ja, deswegen. Das ist mal ein schöner Part, mal übernatürlich, weil die anderen, französischen Terrorfilme sind ja meistens noch geerdet, sage ich mal, in gewissen Grad jedenfalls.
Ja, ja.
Und hier haben wir mal was Übernatürliches. Und das Ding fängt auch wieder eher an wie ein Kriminalfilm und steigert sich dann in so einen Zombie-Horrorfilm. Und wirklich ein guter, der ist wirklich, würde ihn jedem, der nur ein bisschen was mit Zombies anfangen kann, den würde ich ihm sofort ans Herz legen.
Okay.
Also sowas wie die Tiefgarage, die jeder weiß, was ich meine. Das Auto, die Tiefgarage, sowas muss man mal gesehen haben. Das ist krass.
Eine Szene, die du gerade ansprichst, die man so noch nicht gesehen hat, ja?
Aber sie sagen, nein, vielleicht hat man das auch in anderen Zombie-Filmen gesehen, aber die ist so gut gemacht.
Ja.
Also, da dachte ich so, boah, das ist gut.
Ist die Horde denn frei verfügbar? Ungekürzt?
Null.
Musst du direkt lachen.
Nee, der hat Spiel JK hier bei uns noch bekommen.
Ja.
Aber dann brauchst du jedenfalls eine reine deutsche Veröffentlichung, kannst du dir die Mühe sparen. Da gib lieber das Geld aus, der ist für schmales Geld, wirklich schmales Geld, teilweise für einen Zehner, ist der aus Österreich zu ordern oder so, würde ich jedem empfehlen.
Ach so, interessant. Also das ist ja wirklich günstig.
Deswegen kriegst du relativ für schmales Geld.
Und
jeder weiß, was ich meine, von wegen französischer Fremdenlegionär ehemaliger, schon das ist auch sehenswert.
Okay. Kannst du ein bisschen auf die Handlung eingehen? Also ist das hier so à la 28 Days Later, plötzlich alles in Zombies oder worum genau geht der Film?
Der Film fängt an mit einer Leiche auf einer Müllhalde, die gefesselt und geknebelt war. Und da stellt sich heraus, dass es ein ehemaliger Cop, nicht ehemaliger, es ist ein Cop, der umgelegt wurde.
Okay.
Und der wird von seinen Kollegen gefunden. Das ist eine Frau mit 3 oder 4 anderen. Und die sagen sich natürlich, wer hat denn das getan? Wer hat denn unseren Kumpel so umgelegt?
Ja.
Und das versuchen sie rauszufinden. Der Witz ist dann, dass unsere Hauptdarsteller keine Helden sind. Das sind korrupte Cops.
Okay.
Das sind keine Helden. Das sind ziemlich fiese, böse Menschen. Die aber trotzdem wissen wollen, wer hat den umgelegt und dann mit sehr fragwürdigen Methoden, wo sie auch wieder ihre Polizeimacht benutzen, finden sie heraus, dass das wohl so eine kleine Gangster-Clique war, die in einem Hochhaus in den Vororten von Paris wohnt. Und dann wollen die in so einer Nacht- und Nebelaktion mit Sturmhauben die platt machen.
Okay.
Dann eskaliert alles. Auch was es mit dem Cop genauer auf sich hat. Warum wurde der ermordet? Warum hat der ein oder andere von seinen Kumpels oder Kumpelinen eine Motivation, Rache zu nehmen und so.
Ja.
Und auf jeden Fall eskaliert alles und dann plötzlich kommen von draußen ganz komische Geräusche.
Und ist das ein Film, der Spaß macht? Ist das so eine Art Fun-Splatter oder ist das schon knallharter Horror?
Todernst. Da ist auch eine sehr unangenehme Szene mit 2 Schwarzen und einer Zombie-Frau dabei.
Ja.
Unangenehm, die Szene.
Also der macht keinen Spaß. Das ist also wirklich ein harter Film.
Es ist wirklich die Franzosen-Terrorwelle.
Okay. Und der macht es auf jeden Fall noch besser als auch die Meute, ja?
Ja, der ist der Meute haushoch überlegen.
Ja, okay.
Auch von den Effekten, gerade sehr schön, gerade Schnittberichte. Ah, genau, da werden bestimmt wieder einige gut lachen, wenn ich sage, Betonpfeiler. Da war ein sehr berühmter Schnitt angesetzt worden. Das ist schon, sowas habe ich auch noch nicht gesehen.
Okay, also wenn du jetzt Betonpfeiler sagst, meine Fantasie geht gerade mit mir durch. Jetzt gerade.
Also der ist wirklich schön. Das ist wirklich, so, ich hätte fast gesagt, das ist so übertrieben gesagt, so ein Gangsterfilm à la so ein bisschen Tarantino, so ein bisschen so leichter Touch Tarantino und dann noch richtig so Dawn of the Dead und so weiter noch dazu gemischt.
Ich finde es immer lustig, wenn du sagst, dass ein Film schön ist. Man könnte immer meinen, du redest dann von irgendeiner romantischen Komödie, weißt du, wenn du sagst, der Film ist schön.
Na gut, aber der ist wirklich auch wieder, gerade weil in neueren Produktionen ist das so, das ist kein Film mit erzwungenem Humor oder sowas. Das ist wirklich ein sauberer Film, der einfach eine saubere Geschichte erzählt.
Okay.
Muss einem nicht gefallen, aber mir hat sie sehr gefallen, die Geschichte. Auch so durchaus manche Dreher, die da drin waren. Das ist.
Ja.
Wo der eigentlich zu räumlich recht begrenzt spielt. Der spielt ähnlich wie The Raid, eigentlich nur hauptsächlich in dem Hochhaus.
Ja.
Aber das Ding ist gut.
Okay.
Auch mal wieder ein paar Unbekannte, na logischerweise sehr viele unbekannte Darsteller aus dem französischen Kino.
Ja.
Das Ende ist auch schon wieder, wo ich dachte, ja, okay, ja, ja. vielleicht nicht böse, aber auch nicht wirklich gut.
Also ich finde unbekannte Schauspieler ja auch gar nicht so verkehrt, weil dann können wir können uns ja mit denen so identifizieren, weil wir kennen die Leute nicht und die sind in dieser Situation und wir hoffen und bangen mit denen mit. Deswegen funktionieren diese ganzen Filme, glaube ich, ja auch so gut, weil wenn wir jetzt bekannte Gesichter haben in diesen Rollen, wissen wir halt immer, das ist ein Schauspieler. Weißt du, wenn wir jetzt Tom Hanks in so einem Film haben, dann sehen wir ihn natürlich in so Filmen wie Forrest Gump und Geschenk ist noch zu teuer und so, dann wissen wir ganz genau, weißt du, das ist ein Schauspieler, da können wir uns nicht so reindenken. Aber wenn wir unbekannte Gesichter haben, dann, so geht's mir zumindest so, dann ist man mehr drin, weil wir mit dem Gesicht nichts anderes in Verbindung bringen, als nur dieses Desaster, was sie dadurch leben.
Genau. Und zum Abschluss, also die Horde würde ich dir wärmst empfehlen, würde ich gerne auch mal drüber sprechen, auf jeden Fall.
Ja. Okay.
Was dafür auch interessant ist, wenn man die komplette französische Terrorwelle ansieht, merkt man auch, dass das französische Kino echt teilweise von der Art, wie sie gespielt wird oder so, von der Mimik und so weiter, sich sehr stark unterscheidet. Bei der Horde fällt das zum Beispiel auch sehr auf, wissen auch wieder die Leute, was ich meine, wenn sie das erste Mal dem ehemaligen Fremdenlegionär begegnen, der spricht über Dinge, wo ich sage, oder Ereignisse, die ich nicht kenne, wo ich sagte, wovon redet der jetzt eigentlich? Was wir auch geschichtlich gar nicht, auf so geschichtlich oder alltagsmäßig gar nicht auf dem Zettel haben.
Mhm. Okay.
Was da mal drüben in Frankreich zum Beispiel normales Kulturgut ist.
Und das ist auch wirklich passiert. Also das ist jetzt nicht nur Drehbuch. Vielleicht erzählt er ja auch Quatsch, weil es im Drehbuch
steht. Der hat da schon von was erzählt. Ich muss das nochmal nachschlagen. Das war von welchen Einsätzen, wo mal Fremdenlegionäre unterwegs waren. Aber waren Begriffe, die mir nicht bekannt waren. Ich wusste nicht, wovon er redet. Ich ahnte, was der meinte, aber sagte mir null, nada, nix. Also wie gesagt, der Film hat mich durchaus so als Zombie-Fan gut abgeholt und sehr gut unterhalten. Der war auch zwar sehr unangenehm in den 2-3 Szenen, wo ich dachte, das ist ein bisschen hart, aber er war nicht so unangenehm wie Martyrs oder so. Also den konnte man doch recht entspannt gucken.
In Ordnung. Dann würde mich jetzt noch interessieren, weil ich jüngst darüber gesprochen habe und ihn gehasst habe, was sagst du zu Haus der 1000 Leichen?
Oh, sehr schwieriger Fall. Also mit dem tue ich mich auch sehr schwer. Ich habe den einmal gesehen. Also so dolle fand ich ihn nicht. Ich konnte eher mit dem Nachfolger, also Devil Rejects, konnte ich mehr mit anfangen.
Ja, okay. Also ich habe jetzt über Haus der 1000 Leichen gesprochen und muss halt echt sagen, ich hatte ja nichts erwartet. Der Film hatte mich auch nie interessiert, aber er wurde halt immer wieder angefragt und er wurde halt auch als kultig abgetan. Und ich dachte mir so, ach, weißt du was, vielleicht ist der Film ja dann doch was. Und ich tue dem völlig zu Unrecht, weißt du, so abtun als uninteressant.
Ja.
Und ich habe den mir halt angeguckt und ich hatte wirklich eigentlich schwere anderthalb Stunden. Es war für mich wirklich nicht auszuhalten. Es war furchtbar.
Der war leider wirklich, ich kann den Kult, ich kann die Figur des Captain Spaulding noch ein bisschen nachvollziehen, dass der zum Kult wird.
Warum? Aber was hat der denn? Das ist doch ein älterer Mann, der sich doch so ein bisschen als Clown. Aber warum ist der eine Kultfigur dadurch?
So irgendwie, ich weiß nicht, so einen gewissen Charme hat der so einen typischen, ich hätte schon fast gesagt, so eine Art verkappter Art, der Clown, nur halt, dass er spricht.
Ja, das stimmt, ja. Aber er tut ja gar nichts in dem Film. Also weißt du, wenn du denn das Titelbild siehst, gehst du ja davon aus, dass er ja derjenige ist, der hier killt und metzelt und splattert und so. Aber das ist er ja gar nicht. Ich meine, also das sind ja die anderen alle. Dass der so kultig geworden ist, kann ich gar nicht nachvollziehen. Und dass dieser Film so kultig ist, verstehe ich erst recht nicht.
Nee, ist auch nicht. Nee, wie gesagt, ich war nicht so glücklich mit dem. War nett, mehr aber auch nicht.
Also. Ja, also mich hat er wirklich enttäuscht. Ich war entsetzt. Entsetzt von dem, was ich da sehen musste. Okay, das war noch ein kurzer Abstecher dazu. Dann, haben wir wirklich ein interessantes Gespräch geführt über das französische Horrorkino. Ich danke dir, dass du dabei warst. Hat mich sehr, hat mich gefreut, wieder mit dir zu sprechen.
Ich auch, immer gerne.
Dann danke ich dir für deine Zeit und dann bis zum nächsten Mal, ja?
Bis zum nächsten Mal, tschüss.
Bis dann, Toni. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Wir danken euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt, schon wieder am Freitag. der Podcast für und von Horrorfans.
Ich freue mich, in der heutigen Folge mal wieder mit Toni sprechen zu können. Wir haben uns auf das Thema Franzosenhorror geeinigt. Also reden wir hier nur über die Terrorwelle direkt aus Frankfurt. Ich habe jetzt nicht Frankfurt gesagt, oder?